Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Immer montags sprechen wir hier über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und Investmenttrends in der Kryptoszene. Heute ist der 11.04.2022 und mein Name ist Jan-Heinrich Meyer. In der heutigen Episode werden wir uns mit Coins beschäftigen, die es tatsächlich eher Richtung Süden gezogen hat in den vergangenen 7 Tagen, was aber auch kein Wunder ist, denn der Gesamtmarkt ist eigentlich abgerutscht. Ein bisschen detaillierter werden wir uns anschauen Axie Infinity, aber wir werden auch sprechen über Waves und Terra. Das allerdings erst nach unserem Marktupdate und dafür heiße ich wie immer herzlich willkommen unseren BTC Echo Marktexperten Stefan Lübeck. Moin Stefan.
Moin Jan.
Stefan, wir haben eher negative letzte 7 Tage gehabt, glaube ich, nach der Entwicklung davor, die ja kurz so ein bisschen Sonnenschein vermuten ließ, sind wir jetzt im Gesamtmarkt von 2,15 auf 1,95 runtergerutscht. Wo siehst du da die Gründe? Was ist los gewesen?
Ja, gute Frage. Zum einen, letzte Woche wir standen letzte Woche eigentlich Pi mal Daumen bei dieser 2,15 Billionen. Da meinte ich ja schon, dass wir im Grunde genommen diesen Bereich da mal nachhaltig rausnehmen müssen, um im Grunde genommen in den nächsten Bereich 2,3 und 2,5 Billionen ungefähr vordringen zu können. Mhm. Ja, das hat dann eine ganze Woche, wenn ich jetzt hier so in den Chart gucke, das sind 7 Tage oder wo er immer wieder in diesem Bereich um die 2,15 Billionen abgeprallt ist und dann ging es im Grunde genommen deutlicher gen Süden als Mittwoch das FOMC-Statement der US-Notenbank Fed war, wo es dann hieß, wir wollen unsere Bilanzsumme jetzt dann doch deutlich schneller als geplant verringern. Also zum kleinen Hintergrundinformation, die haben mittlerweile seit 2020, seit der Corona-Krise rund 5 Billionen ihre Bilanzsumme aufgepumpt. Das heißt, 5 Billionen US-Dollar in den Markt gepumpt, um den Markt zu stabilisieren. Primär natürlich den klassischen Finanzmarkt. Und ja, im Grunde genommen, das Resultat, also sprich die deutlich ausufernde Inflation, muss jetzt wieder zeitnah eingefangen werden. Weshalb Jerome Powell, der Fed-Chef, gesagt hat, sie wollen jetzt ab Mai anfangen, im Grunde genommen die Anleihekäufe nicht nur zurückzufahren, sondern im Grunde genommen auch bestehende Bestände, die sie haben, wieder zurück in den Markt zu packen, einfach um ihren Balance Sheet irgendwie wieder massiv zu verkleinern, um hoffentlich perspektivisch dann gegebenenfalls nächstes Jahr, so plant die Fed, die Inflation wieder nach und nach auf ein gewünschtes Ziel von um die 2%, 2-3%, das ist immer so die Vorgabe von Notenbanken, wo sie sagen, da kann das Wachstum auch mithalten mit der Inflation, das ist im Grunde genommen auf dieses Level zurückpumpen. Ob sie es schaffen, Ausgang ungewiss aktuell.
Genau, wir hatten in der Vergangenheit ja schon häufiger darüber gesprochen, dass die Fed dort jetzt die Zügel wieder etwas anziehen wird. Aktuell sieht es so aus, als würden die Kollegen das dort einfach ein wenig beschleunigen wollen. Und auch wenn ich richtig informiert bin, in 3 Tagen, also am 14.04. werden wir News von der EZB bekommen. Ich weiß, du sagst immer, der Einfluss des Euroraums ist natürlich erheblich geringer auf die Märkte und das ist sicherlich auch so, aber trotzdem bestimmt ein spannendes Datum für diese Woche. Okay, also der Gesamtmarkt eher im Tauchkurs, Bitcoin hat auch entsprechend abgegeben mit 9,1%, allerdings in Anführungszeichen nur und damit sehen wir jetzt gerade wieder eine steigende Dominanz vom Bitcoin im Vergleich zu den anderen Coins. Es ist ja immer so ein Pendel, das hin und her schwingt. Bitcoin ist einfach mittlerweile weniger volatil als der Rest des Marktes, oder?
Genau. Und es ist halt ja, wie gesagt, immer so, wenn Leute in Altcoins warrennen, gibt es halt die Fraktion, die sagt, okay, ich nehme jetzt Gewinne mit und wechsle zurück in einen Stablecoin, also zurück in USDT oder USB/USD oder welchen Stablecoin, also der Stablecoin seiner Wahl jeweils. Das ist der eine Grund. Und der andere ist natürlich, es gibt die Fraktion, die ja im Grunde genommen nie in Stablecoins zurückgeht, sondern deren langfristiges Ziel ist, mehr oder weniger ist, ja, ihren Bitcoin-Bestand zu vermehren und das über Altcoin-Paare zu realisieren. Und immer wenn dann größere Bewegungen und gerade in diesem Fall Abwärtsbewegungen gen Süden kommen, wechselt diese Fraktion dann einfach in den in für sie Safe Haven Bitcoin zurück und das straft dann die Altcoins immer gleich doppelt ab. Und das ist auch das, was wir in der Top-100-Liste aktuell sehen.
Auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn tatsächlich gab es da jetzt nicht nur rote Zahlen, sondern auch noch ein bisschen was Positives. Und besonders hervorgehoben hat sich dort Chain, also ein Projekt, das seit 2014 tatsächlich auch schon unterwegs ist. Wir gehen da gleich ein bisschen detaillierter drauf ein mit 12,7%. Dann ist Monero die Top 2 nach Performance in den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung mit 5,8% nach oben. Das Mina-Protokoll mit 1,3% nach oben. Und dann geht's eigentlich schon weiter mit Stablecoins, also einfach Projekte, die halt nicht großartig verloren haben oder verlieren konnten. Stefan, zu Chain vielleicht kurz, also zum Projekt selbst, was es eigentlich ist und was steckt dahinter? Also wofür ist dieses Projekt gedacht? Was kann es?
Was kann es? Das wird sich dann noch zeigen, aber ihr Ziel ist es tatsächlich, Sie sagen ja selber, eine Cloud Blockchain-basierte Infrastruktur aufzubauen, die es im Grunde genommen Institutionen ermöglicht, Finanzprodukte auf der Chain aufzulegen, sage ich mal. Also ganz einfach gesagt, sie werben selber damit, dass man sämtliche Assets, also Anlageprodukte tokenisieren kann, so nennen sie das. Das können Währungen sein, das können Unternehmensanleihen sein, das können ganz klassisch Aktien sein. Also im Grunde genommen das, was wir seit einer Weile immer schon sehen, dass jetzt auch zum Beispiel Binance hatte das ja oder FTX, dass die einzelne große Aktien als Token angeboten hatten, sodass auch Leute, die klassisch nur Kryptowährungen handeln, dennoch in eine Tesla-Aktie investieren können. Und im Grunde genommen Chain geht da eigentlich den nächsten Schritt, dass sie ein Stück weit sagen, wir tokenisieren alles, jede Form von Asset, was im Grunde genommen Institutionen oder Organisationen vorhaben, zukünftig in irgendeiner Weise mal digital auf einer Blockchain abzulegen.
Also ist im Prinzip so ein bisschen der Gegenentwurf von dem, was wir ja in der vergangenen Woche besprochen haben. Da ging es um klassische Finanzprodukte, die auf Kryptowerten basieren, also beispielsweise der typische Bitcoin-ETF, der viel zitierte Bitcoin-ETF. Und bei Chain ist also eine Infrastrukturlösung für genau eigentlich das Gegenteilige, nämlich dass wir Aktien und Co. tokenisieren. Da gibt es ja auch einige Unternehmen, die schon in diesem Bereich aktiv sind, Handelsplätze für tokenisierte Immobilien und Co. Und auch bei Chain ist eine Handvoll sehr, ich würde sagen, großer oder einflussreicher strategischer Partner mit dabei, unter anderem Capital One, die Citigroup, Nasdaq, Orange, Visa, also schon ganz gutes Netzwerk, würde ich sagen, mit dem die dort an den Start gehen oder dass sie sich über die Jahre aufgebaut haben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Dann Monero, 5,8%, das ist wahrscheinlich eigentlich die Spekulation, die wir in den vergangenen Wochen auch schon immer hatten, Richtung Zcash oder nicht. Zcash ist ja auch ein Privacy-Coin, genau wie Monero, verspricht also Anonymität für die Transaktion oder die Nutzer und Nutzerin. Und Zcash hat immer besser performt als Monero. Ich glaube, in dieser Woche ist Monero dann jetzt einfach mal dran, oder?
Das würde ich auch so sagen. Also es ist einfach diese Problematik der Sanktionen weltweit, die sind ja immer noch im Hintergrund permanent im Grunde genommen da und es wird immer noch weiterhin Leute geben, die aktuell ihre Gelder irgendwo in Sicherheit bringen wollen. Und man darf dazu nicht vergessen, nicht jede Börse aufgrund dieser Problematik mit den Anonymity-Coins, die wurden ja zwischenzeitlich auch, ich glaube von Bittrex, letztes Jahr war das schon, und Coinbase dann auch, da wurden die ja gebannt, weil es hieß, da trauen wir uns nicht genau ran, das ist das rechtlich gesehen und regulatorisch gesehen alles problematisch und wir haben ein Stück weit auch selber Angst, dass wir da von staatlicher Seite irgendwie Probleme bekommen könnten, weshalb wir diese Coins gar nicht mehr anbieten. Und jetzt ist es dann so, dass ein Teil der Coins, Teil der Börsen sicherlich Zcash im Angebot hat. Also im Grunde genommen hat jede Börse hat mindestens einen Anonymity Coin im Angebot. Und ich tippe mal einfach, dass jetzt die Personen, die aktuell Monero benutzt haben, schlicht und einfach auf Börsen unterwegs sind, wo es vielleicht Zcash nicht gab und sie deswegen auf Monero gewechselt sind, beziehungsweise einfach vielleicht sagen, Monero als die sichere Variante ansehen, wenn sie das genauer geprüft haben. Die Gründe kennt man ja mal nicht. Fakt ist nur, Monero wurde scheinbar in den letzten 7 Tagen vermehrt benutzt, um Gelder irgendwie zu transferieren. Und dadurch ansteigende Nachfrage seitens Monero bedeutet, der Preis geht optimalerweise auch hoch.
Stefan, wir sind ja nun beide schon seit einiger Zeit im Crypto-Space unterwegs und ich bin natürlich früher auch auf Meetups unterwegs gewesen und da gab es den Room 77 in Berlin und es gibt da eine Aussage von dem damaligen Betreiber, dem Jörg, der irgendwann mal, ich glaube in Prag auf einer Veranstaltung ist das gewesen, der hat irgendwie sowas gesagt wie Fuck Mass Adoption. Und das ist eigentlich das, was man bei Monero relativ klar und eindeutig sehen kann. Ne? Also wir haben ja, und da vielleicht kurz eingeschoben, ne, viel Regulatorik und in unserer aktuellen Ausgabe des BTC Echo Magazins geht es natürlich auch vehement um Regulatorik, also unseren Krimi um das Bitcoin-Verbot. Da kurz der Hinweis, mit dem Code INVEST könnt ihr euch, ich glaube es sind 25% Rabatt auf sämtliche Varianten des Magazins sichern. Das aber nur am Rande. Und diese Regulatorik bringt natürlich Reife in den Markt und auch ja mehr Werte. Und in der Monero oder dieser Privacy-Coin-Kultur, kann man eigentlich schon fast sagen, oder Szene, wurde eben genau darauf immer, ich sag's jetzt mal salopp, geschissen. Also fuck Mass Adoption, weil es eben halt diesen Use Case der Unabhängigkeit bei diesen Privacy Coins viel, viel stärker gibt. Okay, dann aber auf die andere Seite, die Flop-Liste sozusagen. Und ich hatte
die
schon
lange Liste, ja.
Ja, genau, richtig. Ich hatte schon angekündigt, wir wollen ein bisschen über Waves sprechen und über die Gründe, wieso da die Welle gebrochen ist, minus 51,7%. Das machen wir gleich im Anschluss. Dann haben wir das ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen, Synthetics Network, also den Token, mit minus 31,7%, Fraxshare minus 28,3% und Axie Infinity mit minus 28,3%. Und Stefan, vielleicht fangen wir einfach mal mit Axie an, oder? Was ist da los gewesen?
Ja, Axie, ich sage nur, hat's hart getroffen, kann man mal einfach so sagen. Die Bezahlung oder sämtliche vom Ökosystem Axie Infinity, sämtliche Bezahlungen der User untereinander, Kauf von NFTs, also im Grunde genommen alles, was Bezahlungsmöglichkeiten rund um Axie Infinity angeht, läuft noch, aktuell ist sie gestoppt tatsächlich, über eine Bridge namens Ronin. Und dort haben dann letzte Woche Hacker eine Sicherheitslücke entdeckt und unglaubliche 622 Millionen in Ether und ein wenig USDC dort abgezogen, ist nett gesagt, gehackt und geklaut.
Also von den Wallets der User oder im Transaktionsprozess wurden da falsche Adressen vorgegaukelt oder, also weißt du da Näheres?
Nee, sie haben einfach aus dem Liquidity Pool, also jede Bridge braucht ja im Grunde genommen immer, um das bedienen zu können, muss da ja im Grunde genommen genug Geld verfügbar sein, dass diese Transaktionen auch absolut unproblematisch und flüssig laufen, sag ich mal. Und da haben sie irgendwie wo in dem Code einen Fehler entdeckt, sodass es möglich war, an diese Gelder zu kommen und diese dann abzuziehen. Und dann wurden im Grunde genommen, wie das immer so ist, mitten in der Nacht in Hacking gefühlt, wenn jeder schläft, haben die sich dann ans Werk gemacht und diese unglaubliche Summe abgezogen. Und natürlich konnte man sie erst tracen, weil man ja weiß, auf welche Wallets das Geld fließt. Aber dann, wie es ja bei den letzten Hacks auch immer der Fall war, ging das Geld dann sukzessive an Tornado Cash. Für die Leute, die es nicht kennen, Tornado Cash ist ein Coin, im Grunde genommen ein Mixer von Coins, der es ermöglicht, Leuten ihre in Häkchen dreckigen Token oder dreckigen Kryptowährungen, in diesem Fall Ethereum, gegen sogenannte saubere zu tauschen und im Grunde genommen die Herkunft zu verschleiern. Und,
genau, das ist im Prinzip auch so ein Privacy-Feature, ne? Also man mischt die eigene Transaktion und Inputs und Outputs mit den Inputs und Outputs anderer Transaktionen und dadurch lässt sich dann nicht mehr so richtig nachvollziehen, welcher Coin gehört jetzt eigentlich hier zu wem und es wird Fungibilität quasi hergestellt. Okay, 660 Millionen hast du gesagt, das hat das Projekt wahrscheinlich ja, also nicht nur den Wert des Tokens, sondern das Projekt als solches auch einfach herbe getroffen, oder nicht, diese Sicherheitslücke?
Ja, Vor allen Dingen ist ja durchaus lustig, dass Axie Infinity wurde auch viel promoted in der Vergangenheit, war auch eine der ersten Börsen, wo Axie gelistet wurde, war damals Binance. Das heißt, Binance sieht sich jetzt auch so ein bisschen irgendwie in der Pflicht und ist jetzt selber auch dabei und probiert teilweise User, die geschädigt wurden, dort nun in irgendeiner Weise zu kompensieren. Und es wird im Grunde genommen so ein Fund, so ein Hilfsfund mehr oder weniger von verschiedenen Parteien aufgelegt. Ja, dass man faktisch eigentlich seine User nicht für immer vergrault, weil dann damit, das könnte mal überspitzt gesagt, das Ende von Axie Infinity bedeuten, weil wenn die User abziehen und die User sagen, nee, das ist mir zu unsicher oder ich ziehe jetzt das bestehende Geld, was ich noch habe, raus, meine Gewinne und suche mir sozusagen ein anderes Play-to-Earn-Game, was vielleicht derartige Problematiken nicht hat oder weniger, weil es vielleicht weniger bekannt ist, aber ein ähnliches Gameplay hat, vielleicht weniger im Fokus von potenziellen Hackern ist. Also das kann sich für mittel- und langfristig für Axie Infinity, wenn sie das jetzt nicht unter Kontrolle kriegen und vor allen Dingen ihre User dann auch wirklich in vollem Umfang kompensieren können, durchaus sehr negativ auswirken, meiner Meinung nach.
Und so ein bisschen User-Abwanderung haben wir bei Axie auch schon gesehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die Roadmap von Axie so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Also, dass die Entwickler sich natürlich jetzt erstmal um das Schließen dieser Sicherheitslücke kümmern müssen und vielleicht auch generell nochmal mehr Sandsäcke auf den Damm legen, sage ich mal. Also die Sicherheitsfeatures vielleicht noch ein bisschen verstärken. Und dann bleibt natürlich die Weiterentwicklung so ein bisschen auf der Strecke, was der Konkurrenz, naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt Tür und Tor öffnet, aber natürlich schon so eine gewisse Angriffsflanke im Wettbewerb mit anderen Play-to-Earn-Games aufmacht. Ne?
Ja, und es ist, glaube ich, generell schwierig oder generell für den ganzen Sektor ist es vielleicht auch etwas durchaus suboptimal, wenn man sieht, dass der Platzhirsch, wo man denken würde, okay, dadurch, dass da, ja, das größte Handelsvolumen, also die meisten Gelder in Häkchen sind, dass dann auch die Sicherheit per se am höchsten sein sollte oder die besten Experten eingestellt werden, um gerade dieses Netzwerk abzusichern, um sowas im Grunde genommen nicht geschehen zu lassen. Aber wir hatten ja in der Vergangenheit mehrfach also ich glaube, das ist jetzt der vierte oder fünfte Hack, bisher waren es halt immer kleinere, aber tatsächlich von Play-to-Earn-Games oder der Infrastruktur von Play-to-Earn-Games, und das zeigt im Grunde genommen auch wieder, wie neu dieser Sektor noch ist und mit oder welche Risiken dieser Sektor überhaupt haben könnte, die man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht sieht. Also wenn stellt sich eigentlich, glaube ich, so als normaler Gamer, sag ich mal, nicht vor, dass man spielt da seinen Axie Infinity und rennt da durch die Welt und schlacht ein paar Monster ab, dass das dann im Endeffekt bedeutet, dass über Nacht dann das hart verdiente Geld durch das nächtelange Spielen auf einmal zack weg ist. Und das, wie gesagt, nicht das erste NFT-basierte Play-to-Earn-Game ist. Also sprich, der ganze Sektor ist, glaube ich, momentan so generell ein bisschen in Aufruhr. Aber wie du auch meintest, das führt dann auch im nächsten Schritt immer dazu, dass mögliche Entwicklungsschritte zurückgestellt werden müssen. Mhm. Bei Axie Infinity ist aktuell so, dass die einen Major-Update irgendwie in letzte Woche eigentlich einspielen wollten. Das haben sie jetzt erstmal abgeblasen, weil der Fokus jetzt aktuell natürlich ein anderer ist.
Okay. Cool. Stefan, vielen lieben Dank da einmal für die Details. Dann hatte ich gerade noch genannt Fraxshare und das Synthetics Network oder den Synthetics Network Token mit -31.7 bzw. 28.3 bei Fraxshare. Willst du da was zu sagen oder wollen wir uns direkt dem Elephant in the Room widmen?
Ich glaube, man kann eigentlich bei Aave, der ist ja dazwischen auch noch mit einem rund -30%. Zum einen sind, wenn man jetzt drauf guckt, über die letzten, ich weiß nicht, 8 Wochen, Pi mal Daumen, sind alle drei genannten, also FXS, Aave und SNX, sehr gut gelaufen. Also sprich, der ganze DeFi-Sektor hatte ja durchaus einen Boom in den letzten ein, zwei Monaten grob. Und also für mich sind das aktuell, auch wenn diese Zahlen wieder so dolle wirken mit -30%, wenn man guckt vorher, wie viel sie gewonnen haben, stehen sie im Verhältnis zu von vor 2 Monaten immer noch höher. Und ein Stück weit können das dann auch wieder Gewinnmitnahmen sein, dass Leute einfach sagen, so, ich habe da jetzt was mitgenommen, bevor diese ganze Geschichte, die DeFi-Nummer, gegebenenfalls auch durch noch weitere Regulatorik, wir hatten ja die Problematik letzte Woche in der EU, dann haben wir jetzt vermutlich haben zuletzt wieder Äußerungen gehabt, dass es hieß, wir müssen noch stärker und noch besser versuchen, Russland auch diese oder russischen Oligarchen diese Möglichkeit der Geldverschleierung irgendwie zu nehmen. Das deutet natürlich alles darauf hin, dass in irgendeiner Weise DeFi oder DeFi wieder oder zunehmend im Kreuzfeuer bleibt. Und da gibt's dann immer erste Anleger, die sagen, was da hast du, nimmst du erstmal mit und guckst von der Seitenlinie und wahlweise findest du wieder einen guten Einstiegszeitpunkt für einen Preis, wo man wieder gesagt, okay, da gehe ich gerne rein. Und ansonsten gucke ich mir erstmal an, ob DeFi jetzt wirklich regulatorisch derart stark beackert wird irgendwie oder Probleme bekommt, die wir vielleicht aktuell noch gar nicht sehen, was diesen ganzen Sektor irgendwie ein Stück weit ein bisschen durchschütteln könnte.
Dazu vielleicht noch kurz, also Richtung Regulatorik. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber in der vergangenen Woche auf der Crypto Asset Konferenz hat sich jemand geäußert und gesagt, die versuchen gerade, also die Regulatoren versuchen gerade eigentlich so den Kryptomarkt von 2017 zu regulieren. Aber wir stehen natürlich technologisch durch DeFi an einer ganz anderen Stelle und Schwelle. Also ich bin auch da mega gespannt und es bleibt in Krypto spannend. Ne? Seit ich dabei bin, passiert immer irgendwas Neues, sei es durch Projekte oder durch Regulatorik. Man weiß nie so richtig, was als nächstes kommt. Aber lass uns, wie gesagt, den Elefanten im Raum ansprechen, Waves. Denn Waves hat also wirklich eine sehr volatile Vergangenheit, würde ich sagen, in den letzten ja auch 4 Wochen, 6 Wochen, Ich glaube sogar schon länger. Wir haben super gute Performance gesehen. Wir haben uns zwischendurch schon immer mal gefragt, na, wie lange wird das noch so weiterlaufen? Aber wie sagst du immer so schön, the trend is your friend until the end. Und es scheint jetzt gerade so, als wäre das Ende da gekommen und die Waves-Welle gebrochen. -51,7% in den vergangenen 7 Tagen. Was ist da los gewesen? Denn da gibt's ja tatsächlich einen recht greifbaren Grund, oder?
Ja, also der Auslöser ist tatsächlich, dass da ja im Grunde genommen einen Streit ist oder kritische Stimmen oder unterschiedliche Perspektiven dazu sind, was Waves überhaupt bietet und ob Waves das, was es vermeintlich mit Waves 2.0 alles an Neuerungen bringen möchte, ob das die kritischen Stimmen waren, Waves ist ein Ponzi-Schema, sprich, Leute machen sich Sorgen darum, ob das, was angeboten wird oder zukünftig angeboten werden soll, überhaupt ja umsetzbar ist und in dem Sinne überhaupt ja die Waves im Grunde genommen den Wert haben kann oder sollte, den es ja vor letzte Woche, wie du es schon sagst, beim Allzeithoch überhaupt hatte oder ob das nicht gnadenlos überbewertet ist. Hauptproblem ist so ein bisschen, da ist ein Kampf entstanden zwischen dem Gründer der Waves-Plattform, einem Herrn Sascha Ivanov, der sich aktuell mit Alameda Research, also mit Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX, angelegt hat, die ihrerseits sagen, Waves ist unserer Meinung nach hat eine Tendenz oder einen Hang hin zum Ponzi-Schema und könnte ja im Grunde genommen gar nicht das darstellen, was es eigentlich ist. Und der Herr Ivanov sagt, das wäre alles eine konzertierte Aktion von Alameda Research gewesen, die im Grunde genommen durch Leerverkäufe versuchen, künstlich den Waves-Kurs zu manipulieren und im Endeffekt mit Short-Positionen, mit den sogenannten Leerverkäufen, im Endeffekt Geld mit Wetten auf fallende Kurse bei Waves zu verdienen. Also das ging so ein bisschen hin und her im Twitter letzte Woche, dass die mal gegenseitig gesagt haben, die andere Partei wäre schuld. Resultat ist jedoch, und das ist für die Waves eindeutig negativ, Waves hat ähnlich wie Luna, also Terra, einen hauseigenen Stablecoin namens Neutrino USD. Und dieser hat natürlich eine Dollar-Pack-Bindung, also sprich, es wird versucht, den Neutrino USD, dass der immer Pi mal Daumen ein Neutrino USD auch ein US-Dollar wert ist. Ja, und diese Problematik oder dieses Versprechen konnte nicht mehr eingehalten werden, weshalb der Neutrino USD letzte Woche kurzfristig um fast 40% gen Süden gerauscht ist. Ich glaube, in der Spitze auf 68 Cent pro US-Dollar gefallen ist. Mhm.
Da fehlt dann natürlich einiges irgendwie, ne? Also über 30% hin zu dem richtigen Dollar. Hast du eine Ahnung, wie dieser Neutrino gebaut ist? Also bei manchen Projekten ist es ja so, die halten einfach die entsprechenden Dollar-Vorräte vor. Bei Terra hatten wir jetzt kürzlich auch gehört, dass die recht viel Bitcoin akkumulieren wollen, um ihr Netzwerk stärker abzusichern oder natürlich auch ihren Stablecoin weiter abzusichern. Wobei es da nochmal ein ganz, ganz abgefahrenen Mechanismus gibt, kann man bei uns auf der Website auch nachlesen. Da gibt es einen Artikel zu, können wir euch gerne auch mit in die Link-Beschreibung legen, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie dieser UST tatsächlich funktioniert. Aber wie ist es bei Waves? Wie ist es da abgesichert?
Ja, ein Problem ist, und das ist tatsächlich bei der UST, also von Terra Luna ist das ähnlich. Man nennt diese, es gibt verschiedene Arten von Stablecoins. Und der Stablecoin, dieser besagte Neutrino-UST vom Waves Network, ist ein algorithmusbasierter Stablecoin. Die Stabilität dieses Neutrino-UST wird wiederum durch den Waves-Token selber abgesichert. Also sprich, kann sich ja vorstellen, wenn der Waves-Token selber Collateral ist, also als Sicherheit hinterlegt wird, um die, im Grunde genommen die Stabilität des Neutrino-UST zu gewährleisten. Und dann der Waves-Token, wie du gerade vorgelesen hast, brachiale 51% gen Süden fällt. Dann ist das ja im Grunde genommen wie so ein Pedelec, das eine bedingt immer das andere. Und ja, das hat eigentlich dazu geführt, wenn Waves so deutlich abgestraft wurde, dass dass der Waves-Token selber die Sicherheit darstellt. Und ja, wenn eine Sicherheit um 50% im Wert fällt, wird natürlich das der eigentlich stabil zu bleibende Neutrino-USD dadurch beeinflusst. Also um das einfach mal so einfach zu sagen.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Twitter-Kindergarten, also dieses typische Krypto-Twitter-Gewitter, ob das irgendwie böse und berechnend ist, ne? Also hat der Sascha da vielleicht recht, wenn er Richtung FTX unterstellt, dass die das Projekt irgendwie kaputt machen wollen und sich eventuell an Short Sales bereichern möchten. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, also welche Motivation würde den Sam da jetzt treiben, das Waves an die Wand fahren zu lassen? Gibt's da irgendwelche Hintergrundinformationen? Steht das Projekt in irgendeiner Art und Weise in Konkurrenz zu dem, was bei FTX geplant ist? Oder wie siehst du das?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es kam, ich glaube, das Lustige, eigentlich ist es traurig, wenn man sieht, wir hatten auch in einem Artikel, dass Waves so ein bisschen, dadurch, dass der Gründer selber Russe ist, fühlt es sich gerade so ein bisschen an. Also es wurde auch mal ein bisschen gesagt, ob Waves zukünftig mal das Ethereum Russlands werden könnte, weil es im Grunde genommen sehr viele Funktionalitäten bietet aktuell schon und auch noch zukünftig welche bieten möchte, die Ethereum selber anbietet. Und man im Grunde genommen sagt, ist das ein Layer-One-Ökosystem, was potenziell Ethereum mal Konkurrenz machen könnte. Und ja, wenn wir im Grunde genommen ja die Problematik haben, dass aktuell sämtliche russischen Firmen deutlich sanktioniert werden, mitunter von den Zahlungsströmen abgeschnitten werden, von den Weltmärkten abgeschnitten werden, ist das ja streng genommen in der Konsequenz eigentlich nur logisch, dass auch russische Kryptoprojekte aktuell so ein bisschen ins Fadenkreuz kommen und mitunter dann vielleicht abgestraft werden. Weil man darf halt nie vergessen, wie ich immer sage, die Hochfinanz sitzt nun mal in Amerika. Und wenn es heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die sämtliche russischen Firmen oder Projekte und Technologien ein Stück weit nicht mehr so genutzt werden können zukünftig oder genutzt werden sollen am weltweiten Finanzmarkt oder in den weltweiten Märkten insgesamt, dann macht es eigentlich auch nur Sinn, dass man jetzt auch im Kryptospace sukzessive aktuell nach russischen Projekten guckt und denen ein wenig auf den Kopf haut, sage ich mal.
Ist natürlich aber Conspiracy. Also oder vielleicht auch eine smarte Ahnung. Ne? Und gleichzeitig haben wir Vitalik Buterin, der ja bei Ethereum auch immer noch einer der Treiber ist oder eine der führenden Persönlichkeiten, der jetzt der Ukraine, glaube ich, nochmal 5 Millionen US-Dollar gespendet hat. Also ja, vielleicht ist was dran. Und an der Stelle mache ich direkt den kleinen obligatorischen Disclaimer. Wir besprechen hier hauptsächlich das, was am Markt passiert, gucken uns Zahlen an und ordnen die dazugehörige Newslage ein, geben allerdings keinerlei Investmentempfehlungen. Also, ne, solltet ihr das Gefühl haben, dass irgendwelche Projekte hier besser oder schlechter wegkommen als andere, dann ignoriert das einfach und macht euren eigenen Research. Stefan, ich glaube, damit sind wir grob schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch was mit auf den Weg geben für die Woche?
Ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen auf, aktuell kommt Bitcoin dann doch wieder ein bisschen zurück. Wir hatten vorhin, als wir darüber gesprochen hatten, welche Themen wir heute irgendwie mal anschneiden wollen, da stand Bitcoin ja noch gut bei guten 42.000, 42.200. Jetzt stehen wir schon bei 41.700. Ich habe tatsächlich persönlich, ich habe auch immer kein Problem, sowas zu sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir nochmal so stark zurückkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte gedacht, okay, wir werden bestimmt definitiv das Ausbruchslevel nochmal testen. Also wir haben ja so lange in dem Bereich der 44.500 rumgeeiert, kam da im Januar, Februar, Anfang März, kamen wir da immer nicht drüber. Dann kam endlich der Ausbruch, dann ging es auch wirklich genau in den Bereich der gleitenden 200-Tage-Linie oben. Da kamen wir dann tagelang nicht durch. Und im Endeffekt sehen wir jetzt die absolute Umkehrbewegung. Und aktuell rappelt es auch gerade. Jetzt sind wir, vor einer Sekunde sagte ich 41.700. Jetzt stehen wir bei 41.500. Noch ist es nicht so weit, dass ich sage, okay, wir das war's jetzt oben. Dadurch, dass ich auch viel am klassischen Markt unterwegs sehe, ich sehe auch, es wird nun mal, der Kryptomarkt wird aktuell mitgezogen wieder von den klassischen Märkten. Ich sehe, dass der Nasdaq, also die Technologiebörse in den USA, vorbörslich schon wieder 1,5% im Minus steht. Mhm. Da ist es dann nun mal so, dass die sozusagen alle auf dem gleichen Verkaufsknopf liegen und dann werden Kryptowährungen als Technologiewachstumsassets ebenfalls mit abgestraft. Jetzt müssen wir kurzfristig einfach mal gucken, dass es wäre definitiv schön, wenn wir, auch wenn wir sie auf Tagessicht vielleicht mal kurz unterschreiten, dass wir den Bereich um 39.300 bis 40.000, den müssen wir jetzt eigentlich mal halten. Also wir kurzfristig einmal reindippen, ist völlig in Ordnung, solange wir am Tagesschluss dann drüber stehen. Aber es wäre jetzt wirklich unschön, wenn wir unter den Bereich um 39.000 runterknallen würden, weil dann könnte es schnell sein, dass wir wieder im Grunde genommen Verlaufstiefs aus dem März bei 37.500 maximal runter sogar 36, teilweise 35.000 sehen könnten. Aber so weit gehe ich eigentlich noch nicht. Also der Ausbruch war ordentlich und er war auch volumengetragen. Insofern ist es gerade wirklich aktuell schwer, eine reine Begründung dafür zu finden, wieso der Markt gerade so reagiert, wie er reagiert. Aber für mich ist noch nicht aller Tage Abend und wer jetzt aktuell nicht investiert ist im großen Stile, guckt sich das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen von der Seite an, hat auch immer einen Blick ein bisschen auf den Nasdaq und guckt, was da passiert, guckt vielleicht auch mal auf Gold, was macht Gold da eigentlich, also sprich das Physische, wo man immer sagt, Bitcoin wäre das digitale Gold und hat das einfach mal im Blick und wie gesagt, jeder Investor und Trader ist die Hauptaufgabe eines, insbesondere eines Trader, ist es, auf seinen Fingern zu sitzen und zu warten und zu warten und zu warten auf den richtigen Moment. Und dann, wenn man sieht, okay, jetzt ist eine Bodenbildung da oder so, jetzt kann ich hier wieder investieren und nicht Angst haben, dass man zu spät ist oder dann zu früh rein, sondern man muss wirklich Ruhe bewahren, immer gucken und dann der Moment ist elementar, in dem man sich einkauft.
Okay. Ja gut, also vielleicht noch als Hinweis, wir nehmen jetzt hier gerade diese Folge also Stand jetzt gerade, es ist 12.02 Uhr, das heißt am Montag 12.02 Uhr, da startet natürlich auch der klassische Markt irgendwie in die Woche und gerade mit Blick über den Atlantik, es ist kein Wunder, dass ich jetzt gerade die ganze Zeit bei Stefan im Hintergrund schon immer ein paar Alarme höre. Also da piept es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme mit drauf ist, aber solltet ihr euch gefragt haben, was ist da los, dann hier sozusagen die Auflösung. Gut, Stefan, ich würde sagen, dann sind wir durch für diese Woche und melden uns in der kommenden wieder. Da dann höchstwahrscheinlich wieder mit einem Gast und auch obwohl es Ostermontag sein wird, werden wir am Ostermontag veröffentlichen. Ich denke, das kriegen wir hin und damit einfach einen guten Start in die Woche und bis kommenden Montag. Macht es gut, Leute.
Ja, eine schöne Woche euch.